Willkommen zum halbstündigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Martina Schneiberkova. Zunächst die Nachrichten. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík hat heute seinen Rücktritt erklärt. Als Grund führte er nach Informationen der Nachrichtenagentur ČTK die geplanten Streichungen im Rüstungsetat an. Die Reform der tschechischen Armee sei damit nicht wie vorgesehen zu gewährleisten und er müsse dafür die politische Verantwortung tragen. Zugleich räumte Tvrdík ein, dass die von der Regierung geplante Reform der öffentlichen Finanzen seine volle Unterstützung habe. Ein Nachfolger für den zurückgetretenen Minister war zunächst nicht bekannt. Der laut Umfragen recht populäre Tvrdík war seit Mai 2001 im Amt. Der heutige Rücktritt des tschechischen Verteidigungsministers Jaroslav Tvrdík hat der Nachrichtenagentur ČTK zufolge im Sitz der NATO in Brüssel für Überraschung gesorgt. NATO-Generalsekretär George Robertson hatte noch am vergangenen Montag mit Tvrdík in Prag gesprochen. Die Nachrichtenagentur ČTK zitierte einen nicht genannten Vertreter der NATO, der sagte, der zurücktretende Minister habe gewusst, was er wolle und sei den richtigen Weg gegangen. Der ČTK zufolge hat Tvrdík in der NATO eindeutig den guten Ruf eines Menschen, der entschlossen ist, die Armeereform auch gegen Widerstände durchzuführen. Die tschechische Armee steht voll hinter Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík, der heute seinen Rücktritt erklärte. So betonte zum Beispiel der neue Befehlshaber der 4. Schnelleingreiftruppe Aleš Opata gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK, Tvrdík sei seiner Meinung nach der erste Verteidigungsminister, der begonnen habe, sich mit der Armee ernsthaft zu befassen. Mit seinem Team habe er, so Opata, die Armeereform vorbereitet. Die Streichungen im Armeeetat werden Opata zufolge die ganze Reform negativ beeinflussen. Premierminister Wladimír Špidla wird erst noch erwägen, ob er Tvrdíks Rücktritt akzeptieren wird. Der Premier erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur ČTK, bislang sei noch nichts entschieden. Am Ende seiner vierten Konferenz in Prag hat der Europäische Gewerkschaftsbund IGB heute eine neue Führung gewählt und damit einen lang erwarteten Generationswechsel vollzogen. Neuer Präsident wurde der Spanier Candido Méndez Rodríguez. In die Position des Generalsekretärs wurde der erfahrene britische Gewerkschafter John Monks gewählt. Vordringliche Aufgaben der neuen IGB-Führung ist der Nachrichtenagentur DPA zufolge unter anderem eine bessere Koordinierung der Zusammenarbeit der nationalen Gewerkschaften in Europa, insbesondere mit Blick auf die Tarifpolitik bei europaweit tätigen Unternehmen. Soweit die Nachrichten. Durch das weitere Programm begleitet Sie Markéta Maurová.
Tagesecho.
In Tschechien gipfelt die Kampagne zum EU-Beitritt. In ihrem Rahmen besuchte der Leiter der EU-Delegation in Prag, Ramiro Cibrian, vor kurzem den mittelböhmischen Ort Nymburk. Der tschechische Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík hat seinen Rücktritt erklärt. Als Grund gab er geplante Streichungen im Rüstungsetat an. Der Rat des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens ist wieder komplett. Dies und mehr hören Sie im heutigen Tagesecho, zu dem ich Sie herzlich begrüße. Im Anschluss daran erwartet Sie die Sendereihe Begegnungen. Und da es sich um die letzte Ausgabe im Monat Mai handelt, sind es die tschechisch-slowakischen Begegnungen. Wir blicken 80 Jahre zurück auf die Anfänge der Sendungen des tschechischen und des slowakischen Rundfunks. Das vermutliche Ereignis des Jahres in Tschechien nähert sich. Nur noch 2 Wochen sind es bis zum EU-Referendum. Verschiedene Kampagnen sind im Gange. Dagmar Geberlová nahm an der des Prager EU-Botschafters Ramiro Cibrian in den tschechischen Regionen teil.
Diesmal ging es nach Nymburk, einer der vielen Bezirksstädten der Tschechischen Republik. Schon fast alle hat der EU-Botschafter besucht und sich dort mit Unternehmen, Politikern und Bürgern getroffen. Sein Ziel sei es, so Cibrian, den Menschen möglichst viele Informationen zu geben, sodass sie sich dann aufgrund ausreichenden Wissens entscheiden können. Das Interesse an Informationen über die EU steigt jetzt kurz vor dem Referendum und die Fragen werden fachspezifischer. In der Vergangenheit hätten die Menschen nur nach Preisen gefragt, gibt der Botschafter an. Und welchen Ausgang wünscht er sich beim Referendum?
Ich möchte, dass möglichst viele Menschen abstimmen werden. Ich glaube, dass es sich um eine wichtige Entscheidung handelt und daher wäre es gut, wenn die Beteiligung hoch ist.
Bei den auf dem Hauptplatz in Nürnberg mit den Einwohnern geführten Gesprächen äußert sich Cibrian ähnlich. Überzeugen wolle er nicht, sondern hauptsächlich informieren. Wenn ein Ja zu Europa daraus wird, würde er sich freuen, sagte er. Die Menschen trauen sich nur selten, mit ihm persönlich zu sprechen. Meistens stehen sie nur so herum und hören zu. Einige nehmen auch das Infomaterial mit. Den Kindern wiederum haben es die blauen Luftballons mit den 12 Sternen angetan. Ja oder nein, frage ich einige der Erwachsenen.
Ich werde für den Beitritt stimmen, und zwar habe ich einige Vorbehalte, aber das Positive überwiegt. Sicherlich gegen einen Beitritt. Die EU ist eine neue Sowjetunion. Wenn über etwas in Moskau, Entschuldigung, in Brüssel entschieden wird, die einzelnen Mitgliedsländer müssen es dann in ihre Wirtschaften einbeziehen und wir als kleines Land werden auf die Beschlussnahme keinen Einfluss haben. Ich weiß es leider noch nicht, weil ich die Zusammenhänge nicht gut kenne. Ich bin noch am Überlegen. Derzeit eher ja, aber vielleicht entscheide ich mich noch anders.
Bei diesem Informationsstand wolle er sich nicht weiter informieren, weil er sich nicht positiv beeinflussen lassen will. Er vertraue mehr dem Fernsehen, ergänzt mein letzter Gesprächspartner. Es gefalle ihm auch nicht, dass Ramiro Cibrian perfektes Tschechisch spricht. Meine Frage, ob er andere Sprachen spreche, um sich mit Botschafter Cibrian verständigen zu können, verneinte er. Und darin liegt vielleicht einer der häufigen Fehler, vor allem der älteren Tschechen. Sie erwarten nur misstrauisch, was sie bekommen, dass sie auch selber etwas tun müssen, und dies nicht nur bezüglich der Europäischen Union, ist vielen bis heute noch nicht klar.
Die überfällige Reform der öffentlichen Finanzen ist derzeit das in den tschechischen Politikerkreisen alles überragende Thema. Was Wunder, wenn's ums Geld geht, will jeder mitreden. Die noch in den Kinderschuhen steckende Reform hat auch bereits ihr erstes, in Einführungszeichen, Opfer gefunden und ein nicht ganz erwartetes dazu. Denn der laut Umfragen recht populäre Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík hat am frühen Donnerstagmorgen bei Premier Wladimír Špidla seinen Rücktritt angereicht. Zu den Hintergründen jetzt Näheres von Lothar Martin.
Er galt als einer der Dampfmacher im Kabinett des Wladimír Špidla, der 34-jährige Sozialdemokrat Jaroslav Tvrdík. Seit Mai 2001 im Amt des Verteidigungsministers hat er viel dafür getan, den korrupten Sumpf in seinem Ressort trockenzulegen und weitreichende Maßnahmen einzuleiten, die in eine tiefgreifende Reform der tschechischen Armee münden sollten. Als Ergebnis dieser Reform hat er sich würdig zum Ziel gesetzt, ab dem Jahr 2006 eine moderne, weil effiziente Berufsarmee präsentieren zu können. Diese Reform verlangte aber auch nach einer Bereitstellung fest eingeplanter finanzieller Mittel, was Tvrdík angesichts der mit der Reform der öffentlichen Finanzen geplanten Streichungen im Rüstungsetat nicht mehr als gewährleistet ansah. Deshalb vollzog er am Donnerstagmorgen aller Frühe, so wie es sich für einen Militär gehört, den für ihn unausweichlichen Schritt seines Rücktritts, den er vor den Medien so darlegte. Ich habe den Herrn Premier mit den Gründen für den Schritt, den ich gewählt habe, bekannt gemacht und habe den entsprechenden Artikeln der Verfassung der Tschechischen Republik zufolge meinen Rücktritt eingereicht, den der Premier zur Kenntnis genommen hat. Gleichzeitig habe ich den Premier ersucht, dass er a. so schnell als möglich entscheide, wie die zukünftige Besetzung an der Spitze des Verteidigungsministeriums aussehen wird, und dass er b. versucht, die politischen Kräfte zu gewinnen für eine einheitliche Sicht auf den Verteidigungsrahmen bis zu den Jahren 2008 bzw. 2009. Und zwar so, dass dieser Rahmen nicht mehr geändert werden muss. Tvrdík war immer davon ausgegangen, dass er zur Realisierung der von ihm eingeleiteten und vorangetriebenen Armeereform mit finanziellen Zuwendungen in Höhe von 2,2% des Bruttoinlandsproduktes rechnen könne. Doch in den zurückliegenden drei Wochen war er im zähen Ringen mit Finanzminister Bohuslav Sobotka auf den Kompromiss von knapp über 2% heruntergehandelt worden, so Tvrdík. Ein Wert, der Streichungen von 36,3 Milliarden Kronen, ca. 1,2 Milliarden Euro, zur Folge hätte. Zu viel, wie auch sein oppositioneller Schattenminister Peter Nečas von der ODS befand. Wir haben schon lange darauf verwiesen, dass die absolute und unantastbare Bedingung zur Durchführung einer tiefgreifenden Reform der tschechischen Armee die Beibehaltung der Militärausgaben in Höhe von 2,2% des Bruttoinlandsproduktes ist. Stets haben wir klar gesagt, dass eine jedwede Unterschreitung dieses Wertes die Armeereform zu einer Illusion werden lässt. Daher ist der Schritt des Ministers nachvollziehbar. An seiner Stelle müsste ein jeder so reagieren. Und wie reagiert Premierminister Spidler? Am Donnerstagmittag hatte er lediglich verkündet, dass er das Rücktrittsgesuch zur Kenntnis genommen, aber noch nicht entschieden habe, ob er es annehmen werde. Bei seiner Entscheidung, die Sie inzwischen möglicherweise schon unseren Nachrichten entnehmen konnten, wird eventuell auch eine Rolle spielen, dass dem ehemaligen Berufssoldaten Twirdig schon eine gewisse Amtsmüdigkeit nachgesagt wurde.
Seit der Abberufung von Jiří Balvin vom Posten des Generaldirektors des öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehens wird die Anstalt nur provisorisch geleitet. Jetzt sieht es so aus, als ob es bald zur Wahl eines neuen Generaldirektors kommen könnte. Denn das Abgeordnetenhaus hat am Mittwoch 5 neue Mitglieder in den Fernsehrat gewählt. Damit ist das 15-köpfige Gremium nun beschlussfähig. Begleitet war die Abstimmung allerdings von heftiger Kritik der Opposition. Silja Schultheiß mit Einzelheiten.
Stein des Anstoßes war der Wahlmodus. Alle 2 Jahre werden 5 der 15 Abgeordneten des Fernsehrats neu gewählt. Und obwohl die Mehrheit der tschechischen Abgeordneten sich diesmal für geheime Wahlen ausgesprochen hatten, setzte die Regierungskoalition in letzter Minute doch noch eine öffentliche Abstimmung durch. Den Vorwurf der Opposition, dass sie damit brutal ihre 5 Kandidaten im Fernsehrat untergebracht habe, ließ Premierminister Wladimír Špidla jedoch nicht gelten. Die Regierungskoalition habe nicht ihre Parteivertreter gewählt, sondern unabhängige Persönlichkeiten, die von unterschiedlichen Organisationen nominiert wurden, so wie es das Gesetz verlange, sagte der Regierungschef. Der Vizevorsitzende des Abgeordnetenhauses, Ivan Langer von der oppositionellen Demokratischen Bürgerpartei ODS, bezeichnete dieses Argument jedoch als scheinheilig und sprach von einer Verstaatlichung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Eines der 5 neuen Mitglieder des Fernsehrates ist der Journalist und ehemalige Regierungsbeauftragte für Menschenrechte Petr Uhl. Im Gespräch mit Radio Prag betonte er, dass er sich in dieser Funktion von niemandem, schon gar nicht von der Regierung, abhängig fühle. Weiter fragten wir ihn, ob sich seiner Meinung nach der Streit um die Wahl der Ratsmitglieder negativ auf die künftige Arbeit des Gremiums auswirke.
Ich sehe es nicht so dramatisch, weil Sie, die Politiker, haben immer Konflikte und für den Rat, das ist keine Katastrophe oder kein negativer Einfluss. Ich möchte betonen, dass die tschechische Television ein öffentlicher Dienst ist und wir müssen also die Objektivität, aber auch die Pluralität des Lebens, das heißt verschiedene Minderheiten und Frauen und die Kultur und so weiter, unterstützen, mehr als heutzutage.
Vorrangige Aufgabe des neuen Fernsehrates wird es jetzt zunächst sein, einen neuen Generaldirektor für das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen zu wählen. Weiter sollte der Fernsehrat sich nach Meinung von Uhl insbesondere darum bemühen, die Rolle des öffentlich-rechtlichen Fernsehens gegenüber dem einflussreichen Privatfernsehsender Nova zu stärken.
Unter allen Ressorts, die sich auf den EU-Beitritt Tschechiens vorbereiten, nimmt das Gesundheitswesen eine bedeutende Stellung ein. Der Zugang zum einheitlichen europäischen Markt wird auch auf diesem Gebiet eine größere Konkurrenz mit sich bringen und zugleich auch Raum für die Zusammenarbeit von Fachleuten schaffen. Im Laufe der 90er Jahre hat sich vieles in diesem Bereich zum Besseren entwickelt. Somit nimmt Tschechien heute unter den EU-Kandidatenländern in diesem Bereich einen der vorderen Plätze ein und auch mit den Mitgliedsländern kann es sich durchaus messen. Es geht zum Beispiel um die Zahl der Ärzte, die auf 100.000 Einwohner entfallen, oder die Sterberate der Kinder. Gleichzeitig weist das Gesundheitswesen aber auch Mängel auf, von denen der Mangel an Geld am größten ist. Dazu mehr im folgenden Beitrag von Jitka Mladková.
Die Kosten, besser gesagt Unkosten des tschechischen Gesundheitswesens, sind wohl die Hauptursache dafür, dass so viele Tschechen mit dem heimischen Gesundheitssystem unzufrieden sind. Von einer Reform war mit jedem neuen Gesundheitsminister die Rede, von denen es seit der Wende 1989 wesentlich mehr gab, als es der Zahl der Regierungsbildungen entsprechen würde. Besonders unzufrieden ist seit Jahren das medizinische Personal. Krankenschwestern zum Beispiel beziehen Gehälter, deren oberer Obergrenze dem Durchschnittslohn von ca. 15.000 Kronen rund 500 Euro entspricht. Viele aber müssen, wenn sie keine Überstunden leisten, mit wesentlich geringeren Einkünften Vorlieb nehmen. Für ausgesprochen unterbezahlt, besonders im Vergleich mit ihren Kollegen in den EU-Ländern, hielt sich die absolute Mehrheit der tschechischen Ärzte. Die bereits im vergangenen Jahr angekündigte Änderung der gültigen Tarife wurde letztendlich wegen der durch das Hochwasser verursachten Schäden auf dieses Jahr verschoben. Doch mehr als von einer Aufstockung der Gelder im Gesundheitsressort spricht man hierzulande seit einiger Zeit von der Reform der öffentlichen Finanzen, sprich von harten Streichungen im Haushalt. Die Mediziner wollten aber nicht länger auf die versprochene Erhöhung ihrer Gehälter warten. So rief am 20. Mai die stärkste Gewerkschaftsorganisation der Beschäftigten im Gesundheitswesen, die 52.000 Mitglieder vereint, ihre Streikbereitschaft aus. Und für den 16. Juni wurde ein Streik angekündigt. Am Mittwoch verhandelten Vertreter dieses Gewerkschaftsverbandes mit der Gesundheitsministerin Maria Sočková. Das Fazit: Beide Seiten einigten sich auf die Einführung eines geplanten Lohnsystems im Gesundheitswesen, das zu 85% aus dem Budget der Gesundheitsversicherung finanziert wird. Eben hier muss man 5 Milliarden Kronen einsparen, um das neu ausgehandelte System finanzieren zu können. Die Gefahr eines Streiks wurde somit gebannt. Bis zum nächsten Mal.
Soweit das Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Durch die Sendereihe Begegnungen, die heute einen tschechisch-slowakischen Schwerpunkt hat, führt sie nun meine Kollegin Martina Schneiberkova.
Begegnungen.
Wie immer in der jeweils letzten Ausgabe von Begegnungen im Monat wurde auch diese Sendung in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von der deutschsprachigen Redaktion von Radio Slowakei International vorbereitet. In den zurückliegenden Tagen beging der tschechische Rundfunk ein rundes Jubiläum. Denn vor
8.
Hallo, hier ist der Sender Radiojournal in Kbeli bei Prag. Dieser Satz erklang am 18. Mai 1923. Im Prager Nationalmuseum wurde anlässlich des Jubiläums eine Ausstellung mit dem Titel 80 Jahre Rundfunk eröffnet. Der Generaldirektor des tschechischen Rundfunks, Václav Kasík, ging in seiner Eröffnungsrede auf die Anfänge der Rundfunksendungen in unserem Land ein.
Stalo se tak ze stanu Vekbelých, společnosti Radiožurnál, předchůdcem českého...
Die Gesellschaft Radiojournal sendete aus einem Zelt in Kbeli. Die Gesellschaft war der Vorläufer des tschechischen und danach des tschechoslowakischen Rundfunks. Ich bin stolz darauf, dass wir die Zweiten in Europa waren. Vor uns begann nur der britische Sender BBC zu senden. Ich betone dies nur aus dem Grund, um daran zu erinnern, auf was für einer fortschrittlichen Basis der tschechische Rundfunk errichtet wurde.
Generaldirektor Kasík verwies im Zusammenhang mit der auch im europäischen Maßstab langen Tradition der Rundfunksendungen auf die Notwendigkeit, diese Tradition auch in der heutigen, modernen Zeit mit der entsprechenden Technik fortzusetzen.
Výstavu pořádáme společně s Národním muzeem, které si letos připomíná 185. výročí...
Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum veranstaltet, das in diesem Jahr den 185. Geburtstag begeht. Dies ist auch ein Beleg für den aufgeklärten Geist unserer Vorfahren. Beide Institutionen verbindet eine langjährige, ausgezeichnete Zusammenarbeit sowie das gemeinsame Bemühen, das kulturelle Erbe zu wahren.
Autor der Ausstellung ist Jiří Hrasche, ein Experte im Bereich Rundfunkgeschichte. Auf die Frage, woher die Exponate der Ausstellung stammen, sagte er:
Na tu otázku odpovídám rád, protože musím říct, že její zdroje jsou nejenom...
Diese Frage beantworte ich gerne, denn ich muss zugeben, dass die Exponate nicht nur aus dem Rundfunkarchiv bzw. der Rundfunkbibliothek oder aber aus dem Technischen Nationalmuseum stammen. Das Material wurde zum Beispiel auch vom Historischen Radioclub zur Verfügung gestellt. Viele Hörer schickten uns verschiedene Dokumente, darunter Formulare, die einst das Radiojournal seinen Zuhörern schickte. Von den Hörern stammt teilweise auch verschiedenes technisches Zubehör, das hier gezeigt wird.
Nach den Worten von Jiří Hrasche ist es immer ein Problem, dass nicht alles, was man in der Ausstellung zeigen möchte, dann auch wirklich gezeigt werden kann, egal ob es am begrenzten Raum oder an den technischen Möglichkeiten liegt.
Já si myslím, že když projdete tou výstavou od těch průkopnických let.
Ich meine, wenn man die Ausstellung besichtigt, muss man mit den Gründerjahren des Rundfunks in der ersten Zeitetappe beginnen, als die Hauptgenres der Rundfunksendungen entstanden sind. Dazu gehören Reportagen sowie Hörspiele. In der Ausstellung sind auch die dunkleren Zeitetappen der Historie dargestellt. Die Rundfunkgeschichte kann man hier bis in die 90er Jahre verfolgen. In der Ausstellung geht es um einen Versuch, der meiner Meinung nach gelungen ist. Und zwar dem Versuch, dass der Hörer das, was er von den Sendungen her kennt, auch einmal sehen und hier und da auch berühren kann.
Die Ausstellung ist im Prager Nationalmuseum bis zum 17. August dieses Jahres zu sehen. Die Feierlichkeiten anlässlich des Rundfunkjubiläums erreichten am Sonntag, dem 18. Mai, mit einer Airshow in Kbele ihren Höhepunkt. Der slowakische Rundfunk ging 3 Jahre später on air als der tschechische. Die erste Sendung aus der Slowakei erfolgte am 3. August 1926 aus einem provisorischen Studio in Bratislava. Das Radio meldete sich mit den Worten: Hallo Bratislava, wir sind auf der 300-Meter-Welle. Auf dem Programm stand ein Musikkonzert. Mehr hören Sie nun im folgenden Beitrag von Lydia Korecka von Radio Slowakei International.
Der erste Rundfunksender wurde auf dem Dach des Polizeidirektionsgebäudes lokalisiert. Er war sehr schwach und erreichte nur ein kleines Gebiet. Seit Juni 1929 stand ein neuer, technisch vollkommener Rundfunksender in Prievoz, einem Vorort von Bratislava, zur Verfügung. Zu dieser Zeit wurde auch ein neues Rundfunksgebäude in der Stadtmitte auf dem Platz des Bürgermeisters Jakob gebaut. Es war das erste spezielle für Rundfunkszwecke gebaute Gebäude in der Tschechoslowakei. Es hat einen großen historischen Wert, denn es ist eines der ältesten Bauten seiner Art in Europa. Dieses Gebäude steht heute noch und befindet sich auf dem gleichnamigen Platz.
Erst später entstanden ähnliche, zum Teil auch Prachtbauten in London, Berlin, Wien und anderswo. Im neuen Zwecksgebäude standen auch moderne Rundfunkstudios zur Verfügung. Die Sendungen von dort wurden seit dem 21. Jänner 1930 übertragen. Übrigens diente dieses Gebäude dem slowakischen Rundfunk noch bis zum Jahre 1984.
Mit den regelmäßigen Sendungen begann man am 17. April 1927 aus der Zweigstelle des Radiojournals in Košice. Im Mai 1936 begann auch Banská Bystrica zu senden. Am 12. November 1938 begann man aus dem Studio Prešov zu senden, weil mit dem Gebietsverlust während der Kriegsjahre die Slowakei auch den Sender in Košice verlor. Nach der Zerschlagung der Tschechoslowakischen Republik im März 1939 kam es zum vollkommenen Abbruch der Zusammenarbeit mit dem Rundfunk in Böhmen und Mähren. Aus der Bratislava-R Zweigstelle des Radiojournals entstand am 14. März 1939 der selbstständige slowakische Rundfunk im Dienste des damaligen Regimes. Sie hören den Originalton der Rede von Dr. Josef Tiso am 14. März 1939 zu der Gründung des slowakischen Staates.
Drahý národe slovenský, jednohlasným rozhodnutím dnemu slovenského zo dňa 14.
marca. Teures slowakisches Volk. Durch den einstimmigen Beschluss des slowakischen Landtages wurde am 14. März 1939 der selbstständige slowakische Staat ins Leben gerufen. Der Rundfunk war von großer Bedeutung auch für die neue Geschichte der Slowakei.
Der Zweite Weltkrieg schrieb das letzte Kapitel. Am 30. August 1944 um 11 Uhr schaltete sich Banská Bystrica von Bratislava ab. Während Bratislava dem Propagandaamt der Regierung des slowakischen Staates untergeordnet war und die faschistischen Ideen verbreitete, meldete sich aus Banská Bystrica die Stimme.
Die Die Sondernachrichten senden wir aus Banská Bystrica. Ich mache alle Slowaken und Slowakinnen aufmerksam. Hören Sie das Programm aus Banská Bystrica und nicht das Programm aus Bratislava. Der slowakische Nationalaufstand hatte begonnen, der Aufstand gegen die Hitlerwehrmacht. Einer der ersten Schritte der faschistischen Generalität war die Bombardierung des Senders über Banská Bystrica. Der Sender bedeckte fast zwei Drittel der Slowakei. Am 2. September wurde der Sender von 6 gezielt angreifenden Flugzeugen der Luftwaffe aus dem Betrieb gerissen. Aber die slowakischen Rundfunktechniker erneuerten bereits am folgenden Tage die Sendungen auf einem Ersatzsender. Die Angehörigen der slowakischen Armee und die Partisanen trotzten dem bis an die Zähne bewaffneten Feind 2 Monate lang, und 2 Monate lang sendeten sie über den freien slowakischen Sender.
Sie hörten einen Bericht von unseren Kollegen von Radio Slowakei International.
Soweit die Sendereihe Begegnungen mit und von Martina Schneiberkova. Und soweit auch die heutige halbstündige Sendung von Radio Prag in deutscher Sprache. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Begegnungen. Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci